Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Jürgen, die Freude ist ganz auf meiner Seite, auf unserer Seite. Herzlichen Dank auch an die Gemeinde für die Einladung. Wir sind gerne unterwegs und vor allen Dingen gerne auch in Norddeutschland unterwegs. Den Predigttext möchte ich Ihnen heute in der Ursprache vortragen, in der wirklichen Ursprache, in der schönsten Ursprache, und das ist Plattdeutsch. Mal gucken, ob Sie rauskriegen, wie das auf Hochdeutsch heißt. Meine erste Fremdsprache war nämlich Hochdeutsch, bis zum 6. Lebensjahr nur Platt. Und die zweite Fremdsprache war dann Schwäbisch im Schwarzwald, die dritte Berlinerisch in Berlin. Dann kam noch Englisch dazu und jetzt Spanisch. Und dabei waren die Sprachen immer meine schlechteste Note in der Schule. Aber Gott hat geholfen. Also in Plattdeutsch, der Bibeltext in der wahren Ursprache. Kommt all her to me, der jo afracken dort und schwore Lasten zu schleppen, happy me, könnt jo für pussen. Normalerweise spreche ich noch schneller. Kommt all her, ja, den Text kennen Sie ja schon von den Liedern, wunderschöne Lieder heute gehört. Kommt all her to me, der jo afracken mört und schwore Lasten zu schleppen, hebt, be me, könnt jo für pussen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abrackern müsst und schwere Lasten zu schleppen habt, bei mir könnt ihr euch verpusten. So, wir gehen mal zur PowerPoint. Vielen Dank, da ist auch der Bibeltext. Mal gucken, ob das klappt hier heute mit der Technik. Okay, ne, da haben wir schon den Bibeltext. Also das ist die Rückübersetzung vom Plattdeutschen ins Hochdeutsche. Ich finde die so ausdrucksstark und mir kommt in Erinnerung, was wir als Kinder, Jugendliche oft auf dem Bauernhof erlebt haben, da in der Lüneburger Heide, nachmittags stundenlang arbeiten auf dem Acker in der Ernte, die Hitze brennt einen auf den Rücken, der Staub in der Lunge, völlig ausgelaugt, der Neid, die Mitschüler dürfen im Freibad sich erholen und wir müssen rackern und plackern und uns beladen. Und dann war da immer so ein Höhepunkt an jedem Nachmittag, so gegen 3:30, wenn dann nämlich die Mama kam mit dem Fahrrad und da dran hing Korb und im Korb war Butterkuchen und Kaffee. Schon der Duft. Und die Vorfreude, sie kommen zu sehen und dann kann man die Arbeit 15 Minuten niederlegen und dann lässt man alles ruhen und kann verpusten im Ackerrand, im grünen Gras, Kaffee und Butterkuchen genießen. Das war wirklich so etwas Wunderschönes, dass ich manchmal gedacht habe, da hat sich die Arbeit wirklich gelohnt, das Rackern und das Plackern, denn so gut kann man die Pause, den Kaffee und den Kuchen sonst nie genießen, verpusten. Auftanken, neue Energie, mit neuer Kraft wieder zurück in den Alltag. Ja, und davon möchte ich heute berichten, dass wir nämlich in Ecuador unterwegs sind mit dieser wunderbaren Botschaft und Einladung, die allen Menschen gilt, dass sie nämlich zu Jesus kommen dürfen und genau das bei Jesus erleben können. Der Glaube, den uns die Bibel präsentiert, das Vertrauen auf Jesus ist keine Religion, die sich nur im Kopf befindet oder in irgendwelchen Vorstellungen, sondern wir können das handfest erleben. Es ist die beste Lebenshilfe, die es überhaupt gibt. Menschen zu Jesus einladen, wo sie ihre Lasten loswerden können und eine wirkliche lebensverändernde Entlastung erleben dürfen. Und ich möchte an diesem Morgen einfach mal einige Beispiele nennen von solchen Entlastungen von Menschen, die das erlebt haben und uns damit alle Mut machen und auch selber einladen. Das Erste, worüber ich reden möchte, ist, komm mit deiner Schuld zu Jesus. Eine Last, die viele leugnen und dennoch dort ist und da ist, nämlich die Schuld, das menschliche Versagen, stellt sich zwischen Menschen, zwischen Beziehungen, manchmal auch zwischen Generationen und Völkern. Schuld, Versagen, Fehlverhalten ist sehr real. Das kann man nicht leugnen und kann man nicht vergessen und es wächst auch nie Gras drüber. Und wir haben das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat. Und damit können wir jedem Menschen sagen, auch deine Schuld ist am Kreuz getragen, auch du kannst frei werden und durchatmen, du kannst neu anfangen und dein Leben kann rein und gut werden. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen von einem jungen Mann, der uns eine Zeit lang begleitet hat und geholfen hat. Hier, das Bild zeigt unser Freizeitheim. Immer wieder haben wir Leute aufgenommen dort mit Problemen. Und eines Tages, hier die Baustelle noch, rief jemand, den ich nicht kannte, an und fragte, kann mein Bruder, der heißt David, auf dem Bild die Nummer 7 in der Mitte, nicht mal einige Zeit bei euch unterkommen, weil der hat Probleme. Ja, welche Probleme hat er denn? Ich kenne euch gar nicht. Ach, bitte, bitte, nimm ihn auf. Drogen, aber ist schon nicht mehr so schlimm. Ist schon alles gut, aber der muss mal raus. Okay, sage ich, wir nehmen ihn mit. Wenn er mir gefällt, darf er da bleiben. Wenn nicht, muss er wieder nach Hause. Nächste Woche ging es dahin. Er hat mir gefallen. Er durfte da bleiben, hat sich eingereiht ins Bauteam. Immer mal wieder ein bisschen geholfen mit den Bauarbeitern, die uns dort helfen. Immer dann, wenn ich Geld habe, dann stelle ich die an, damit der Bau vorangeht. Das sind alles Christen, verlässliche Leute, treue Seelen. Ja, und da ist der David, die Nummer 7 in der Mitte, dann eben ein paar Wochen dabei. Er hört schon von Gott und von der Bibel, denn die Bauarbeiter lesen abends zusammen die Bibel und beten. Aber nach 2 oder 3 Wochen ruft der Hausmeister, auf der rechten Seite steht er im Blauen mit der Mütze, an und sagt: Rainer, Rainer, weißt du, was passiert ist, was ganz schlimm ist? Der David, der ist abgehauen, der ist sogar durchgebrannt, der hat nämlich das ganze Geld geklaut, das du gestern hier den Bauarbeitern als ihren Wochenlohn ausgezahlt hast. Boah, was für ein Schreck und was für ein Zorn ist da in meinem Herzen in einem Augenblick aufgestanden, eine Wut, unbändig. Wie kann dieser David mich persönlich so verletzen, mein Vertrauen? Das ist eine schwere Schuld. Wie kann der das diesen treuen Seelen antun, die ihren Wochenlohn brauchen? Die haben Kinder zu Hause, die haben Hunger. Keiner hat ein Sparkonto und die waren so gut zu ihm. So ein gemeiner Kerl. In mir stieg der alte Adam aus dem Grab heraus mit Rachegedanken. Und für mich stand fest, ich fahre heute Abend noch hin, den suche ich, den treibe ich auf. Habe auch einen Kollegen angerufen und gesagt, komm mit, du stellst dich hinters Haus. Wenn er abhaut, dann krallst du dir. Und den bringen wir zur Polizei, den lassen wir nicht durchkommen, den zeigen wir es. Also am gleichen Abend noch hin, da wo die Mutter wohnt, sie steht in der Tür und sagt uns dann, der David ist nicht da. Unverrichtet der Dinge fahren wir wieder nach Hause, Gott sei Dank und zum Glück. Am nächsten Morgen ruft die Mutter wieder an, um 10 Uhr, sagt, Rainer, komm, der David ist da. Und in der Nacht hat Gott auch an meinem Herzen gearbeitet. Auch ich trage meine Lasten mit mir herum. Und eine meiner Lasten ist manchmal meine Explosivität, meine Spontanität und der Zorn, der so schnell in den Hals hochsteigt. Aber in dieser Nacht, da hat Gott auch mich angerührt und das getan, was in Römer 5 steht, nämlich, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Aber manchmal ist so ein Deckel auf unserem Herzen und dann kann Gott da nichts reingießen. Und das war nötig, dass ich diese Nacht hatte, wo Gott was reingießen konnte und den Morgen. Wir fahren hin, ich alleine meine ich, die Mutter steht die ganze Zeit weinend an der Tür, der David sitzt wie ein Schoßhund auf dem Stuhl. Ich rede mit ihm und sage, David, gib's zu, du hast geklaut. Das ist ja der erste Schritt zum Neuanfang, dass man etwas eingesteht, dass man zugibt, ich bin schuldig, ich habe versagt. Nicht nur das Geld geklaut, ich habe auch dich zutiefst verletzt. Ich habe diese Menschen zutiefst betrogen, ich habe Vertrauen gebrochen. Da ist eine große Schuld, da eine Last, die auch auf meinem Gewissen liegt und die trennt und belastet. Das kann man nicht wegleugnen. Ja, David, du hast geklaut, stimmt's? Nee, der hat so vehement geleugnet, der hat so treu geleugnet, so ehrlich gelogen, dass ich am Ende dachte, vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht liegt das Geld noch irgendwo da. Aber nein, David, du hast das geklaut, gib's doch zu. Ja, und ich glaube, Gott war gegenwärtig. Er ist gegenwärtig. Und er hat gespürt in dieser Situation, dass er nichts zu fürchten hat, dass da Liebe vor ihm ist und dass Gott da ist. Und er hat irgendwie geahnt, es könnte was anderes kommen. Und dann hat er es bekannt. Und die Mutter steht weinend an der Tür und sagt, er hat noch nie in seinem Leben was zugegeben. Das erste Mal in seinem Leben. Noch nie einen Fehler eingestanden. Ja, das ist so menschlich, ne? Geht uns allen so oft. Und irgendwie zeigt Gott mir in diesem Augenblick, vielleicht gibt es Neuanfang. Und er schenkt mir die Idee und dann lade ich ihn ein und sage, David, wenn du willst, ich nehme dich wieder mit ins Freizeitheim und du kannst da bleiben. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat mit Polizei, Gefängnis gerechnet. Wirklich erstaunt. Ja, ich nehme dich wieder mit, aber die entscheiden, ob du da bleiben darfst, das kann ich ja nicht für die entscheiden, du hast die beklaut. Okay, wir fahren nächste Woche wieder hin. Zwischendurch kriege ich mit, dass sein Körper vernarbt ist, dass er sich gar nicht sehen lassen darf in der Stadt. Drogen, Morddrohungen, Herr, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Aber Gott hat das gemacht. Und dann fahren wir dahin und nach Mittagessen schicke ich die Bauarbeiter raus und erkläre ihnen die Situation. Dann kommt der David und bekennt seine Schuld. Das erste Mal in seinem Leben. Bittet um Vergebung, gesteht seine Fehler ein. Und dann darf er das erleben, was das Evangelium uns in der Bibel schwarz auf weiß sagt. Das kann er sehen und erleben, wie nämlich einer nach dem anderen von diesen Männern ihn umarmt, ihn bewundert, Danke sagt. Wir sind stolz auf dich, dass du den Mut hattest, zurückzukommen und zu bekennen. Wir alle kommen auch aus einer Vergangenheit ohne Jesus. Wir alle haben unsere Lasten mit uns herumgeschleppt. Und Jesus hat uns die Lasten abgenommen, der Schuld. Und er hat uns einen Neuanfang gegeben. Und wie sollten wir dich nicht wieder aufnehmen? Und so redet der Messias hier ganz rechts, der heißt Messias. Ich war in einer Gang in Quito, wir haben Überfälle gemacht. Wenn Jesus mich nicht gerettet hätte, wenn meine Schuld nicht vergeben worden wäre, ich wäre wohl schon tot, erschossen. Aber ich bin Christ geworden, mein Leben wurde neu und ich durfte heiraten. Ich habe 3 Kinder und wir gehören zur Gemeinde und wir dienen Jesus. Und es ist auch ein Pfundskerl, der Messias. Herzlich willkommen, sagt er. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, sagt einer nach dem anderen, auch der Kleinste in der Gruppe, der José. Und erzählt seine Geschichte. Ich wurde adoptiert von meinem Onkel, aber die Stiefmama hat mich bis zum 12. Lebensjahr so schlecht behandelt, dass ich immer an mir gezweifelt habe und nicht verstehen konnte, warum man mich hasst und die beiden Schwestern werden so gut behandelt und ich habe nicht begriffen, dass ich adoptiert bin, bis es irgendwann rauskam und manchmal wurde ich angebunden und ich wurde blutig geschlagen und bin dann mit 12 Jahren weggelaufen, sagt er. Weggelaufen durch die Anden, nach Tagen kam ich in die Stadt, habe falsche Freunde gefunden, der schlechteste Freund war die Flasche, der Alkohol, 20 Jahre war ich auf der Straße, mich durchgearbeitet und gequält im Leben und war nicht frei und dann hat Jesus mich gerettet. Ich bin Christ geworden. Eine Person hat mir von der Liebe Jesu erzählt, der alle Lasten abnimmt, der auch Schuld vergibt. Und seitdem, das ist 20 Jahre her, erzählt auch José, seitdem bin ich trocken. Ich habe einen besseren Freund gefunden, die Flasche habe ich weggestellt und ich habe die Bibel und ich habe Jesus und ich gehöre zur Gemeinde und meine Lasten hat Jesus getragen. Ich habe geheiratet, sagt er, und wir haben auch einen Sohn adoptiert, weil ich Gott gesagt habe, wir wollen es besser machen und sie machen es besser. Wie sollten wir dich nicht aufnehmen? Herzlich willkommen. Und so ist der David da geblieben und wir haben ihn besucht und er hat sich eingereiht und er hat im Leben dieser Menschen gesehen, der Glaube ist echt, Vergebung ist Wirklichkeit und wir konnten viel reden und nach einem Jahr konnte ich ihn taufen. Seine Lasten, Jesus hat sie getragen. Ich frage mich, was wäre aus ihm geworden, wenn ich an dem Abend ihn da angetroffen hätte und wenn ich ihm in meinem Zorn begegnet wäre, in meinem alten Wesen. Ich glaube, ich hätte ihn nie taufen können. Er wäre nie Christ geworden. Und dann ging er da in die Gemeinde und jetzt ist der David auch mit unterwegs und hilft anderen in aller Schwachheit, die er noch hat, auch anderen, die mit Drogen Probleme haben und will mitarbeiten. Das war das Erste. Komm mit deiner Schuld zu Jesus. Eingestehen, bekennen. Darin liegt eine große Befreiungskraft, die ich selber 1000 Mal in meinem Leben erlebt habe. Das ist so real, so echt. Da zieht Freude ein und Ruhe und man kann verpusten und weiß, Gott ist mir gnädig. Und er meint es gut mit mir und ich habe Frieden. Und ich weiß, Gott ist für mich. Nichts kann mich trennen. Vergebung ist augenblicklich. Man muss nicht lange betteln und bitten. Ist grenzenlos. Jede Schuld kann vergeben werden. Das Schlimmste, was man sich denken kann, ist für Gott eine Kleinigkeit. Dafür starb Jesus. Ja, ist eine Ehre für ihn. Es ist endgültig. Er holt es nie wieder heraus und es ist umsonst. Aber ihm kam es teuer zu stehen. Komm mit deiner Angst zu Jesus. Das Zweite. In Ecuador haben viele Menschen Angst. Wie überall in der Welt. Auch ich hatte schon Angst im Leben. Aber noch nicht so viel. Und viele haben Angst, weil sie in einer Kultur leben, wo man an Geister und Flüche glaubt. Das ist so real für die, dass man jemanden verflucht und dass es einen negativen Effekt hat, wie ich jetzt hier das Pult anfasse. In einem Ort, wo wir unterwegs sind, da sitze ich neben einem Mann, er hier vor seinem Haus, der ist an Krebs gestorben. Daraufhin kommt dann sein Neffe einige Tage später zu mir und sagt, Rainer, ich habe schreckliche Angst. Die Nachbarn, mein Onkel, die sagen, ich hätte den Mann getötet. Wieso denn das? Verstehe ich gar nicht. Das war völlig neu für mich und ich bin schon 11 Jahre da. Das habe ich nach 11 Jahren erst begriffen, was da in den Herzen der Menschen für Ängste sind. Das lassen die so nicht raus. Das wird alles fein versteckt. Ja, die denken, ich hätte den verflucht. Und darum ist er gestorben. Die denken, ich bin Mörder und jetzt habe ich Angst. Das spielt so eine große Rolle im Leben dieser Menschen. Ängste. Von einem Fluch belegt zu werden. Dann muss man jemanden holen, der einen befreit. Oh, wenn es dunkel ist, ganz schrecklich. Da sind, wer weiß was, unterwegs. In dieser Kultur, wo man an Kräfte und Mächte glaubt, haben Menschen vor diesen Dingen Angst, über die wir vielleicht in Deutschland etwas schmunzeln und sagen, das gibt's doch gar nicht. Da täuschen wir uns aber, das gibt's sehr wohl. Wir haben nämlich, da sitzt er neben mir, wir haben nämlich, ja, an dem Ort gibt's dann Hauskreise, wir haben nämlich da junge Mitarbeiter, die haben gerade letzte Woche mit mir telefoniert, nur mal, dass wir sehen, dass so eine Sachen auch echt sind. Die wohnen jetzt dort in diesem Ort, von dem man sagt, da geht nicht mal die Polizei hin, wenn es Probleme gibt. Sie sind mutig, diese jungen Leute. Sie wohnen dort immer wieder eine Woche. Sie sagen, ja, da kam diese Frau, die kennst du doch, zu uns und die hat immer Probleme mit Drogen und die war bei uns und die hat geredet und die war wie besessen und wir haben so ein komisches Gefühl gehabt und da kam so eine dunkle Macht bei uns in die Wohnung rein, in diesem armen Ort da. Ja, und dann ist sie wieder gegangen und wir waren so froh, dass sie weg war und dann haben wir nachts da geschlafen in dieser Wohnung, die wir noch letztes Jahr gebaut haben. Da oben wohnen die, ne? Da oben kommt keiner hoch, da kann keiner hochsteigen. Da sagen die, nachts um drei wurden wir wach, da hat einer am Fenster geklopft. Das sind einfach Dinge und Mächte, über die wir hier im Westen manchmal schmunzeln. Aber ich könnte ganz viele Geschichten erzählen von echten Todeszaubern und Schwuren. Aber darauf will ich nicht eingehen. Was ich sagen will, ist, wir verkündigen das Evangelium. Und wir sagen, komm auch mit deiner Angst zu Jesus. Du musst die Angst nicht leugnen oder nicht so tun, als wenn es gewisse Dinge nicht gäbe. Sie gibt es. Aber du kannst in Jesus geborgen sein und er ist mächtiger. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist auch das Evangelium. Weil Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist auferstanden. Er hat alle Mächte durchbrochen. Und auch in der Zeit, in der wir hier leben jetzt, wo so viele Menschen Angst haben, wir sollen vorsichtig sein. Aber wir dürfen auch Frieden haben in Jesus. Und wir dürfen mit unserer Angst zu ihm kommen, weil wir wissen, er ist mächtiger. Und dieses junge Ehepaar, die sagten dann, ja, das war komisch, aber Jesus ist bei uns. Er ist mächtiger als unsere Ängste. Und ich habe das persönlich auch mal ganz hautnah erlebt. Vor 5 Jahren, da war ich 100% überzeugt, dass ich keine 4 Wochen mehr lebe, denn ich hatte eine Pankreatitis hier. Und nach langen Untersuchungen und Intensivstationen, es schien alles gut, rief der Oberchefarzt bei mir an und sagte, du musst noch mal kommen. Da war mir eigentlich klar, das will er mir am Telefon nicht sagen, es wurde doch was entdeckt und ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und das geht sehr schnell. Ich dachte 100%, das war mir so schlagartig klar, dass ich sterben werde. Und das war unterwegs fast bei Soltau. Wir waren im Einkaufszentrum und ich habe 30 Sekunden nachgedacht. Was ist jetzt? Und es hat mich dann eine so unheimlich große Freude erfüllt, wie ich es in meinem Leben noch nie hatte. Das klingt komisch, ne? Kann man auch nicht machen. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann jetzt alles zurücklassen und ich werde Jesus sehen. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich werde meinen Schöpfer sehen, den allmächtigen, herrlichen Gott, der diese Welt gemacht hat und meinen Erlöser Jesus. Und ich bin von so einer Freude erfüllt worden. Ich bin dann, musste dann noch auf die Toilette und habe dann gesungen und gepfiffen vor Freude. Und dann an meine Frau gedacht und gedacht, die Arme, die muss noch da bleiben. Ja, wie Sie sehen, ich lebe noch. Das war ein Fehlalarm. Aber das war so eine reale Erfahrung, wo man einfach sieht, der Glaube ist die beste Lebenshilfe. Es ist Realität. Bei Jesus kann ich sogar die größte Angst loswerden, die uns Menschen überschattet, nämlich die Angst vor dem Tod. Und der Tod wird zum Eingangstor ins ewige Leben. Gott ist gut. Im Ausland, da wartet man manchmal auf einen Anruf und denkt, jetzt sagt jemand, die Mama ist tot oder der Papa. Meine Eltern sind schon sehr alt gewesen. Wir durften im Dezember nach Hause kommen, am 4. Januar ist meine Mutter gestorben. Das war so ein Geschenk, sie noch 2 Wochen sehen zu dürfen. Gott hat da auch wirklich gut geführt. Und ich durfte auch bis zum letzten Atemzug bei ihr sein, mit meinem Vater. Das war Himmel auf Erden. Ja, sie hat gelitten ein bisschen, aber wir konnten singen, wir konnten beten. Der Friede, der da war, dieses Wissen, das ist der letzte Schritt. Sie geht hinüber in die Arme ihres Herrn Jesus, der für sie gestorben ist. Und mein Vater hat gebetet und wir standen da und haben gemeinsam gebetet. Und er sagte, Rainer, jetzt bete doch nochmal, dass meine Mutter, dass Mutter einschlafen kann und zu Jesus kommt. Das ist real. Das ist das Schönste, das Evangelium. Darum ist Mission ja auch so wichtig. Ne? Also habe ich selber auch im Leben erlebt und erfahren. Ne? Komm mit deinen Verletzungen zu Jesus. Wir arbeiten mit Mitarbeitern. Menschen kamen zum Glauben, andere waren schon gläubig. Hier ein paar Mitarbeiter, die Linke, die heißt, sie ist nicht link, aber sie steht links, heißt Elli. Ihre Geschichte ist dramatisch. Er hat sich als junger Mensch verliebt. Christ gewesen und immer noch Christ, ihr Partner auch, aber es ging dann in der Ehe gar nicht gut. Kommen aus zerrütteten Hintergründen, die tragische Nachricht, die große Verletzung, das Größte, was man sich eigentlich vorstellen kann, so die größte Verletzung war dann, als sie mitbekommen hat, meine Schwester kriegt ein Kind von meinem Mann. Ja, es gibt in Ecuador viele Geschichten, ich kann den ganzen Tag erzählen. Das ist traumatisch, das ist verletzend, das zerbricht einen Menschen völlig. Die Ellie sagt, an dem gleichen Tag, sie ist Christ, sie ist ein reifer Christ, das ist jetzt viele Jahre her, sie hat gesagt, an dem gleichen Tag habe ich vor Gott meinem Mann und meiner Schwester vergeben. Das heißt noch nicht, dass sie ihnen die Hand geben konnte. Aber ich habe mir im Herzen gesagt, ich will keine bittere Wurzel in meinem Herzen wachsen lassen. Und wie viele Menschen sind in dieser Welt zerstritten und Familien und Völker und Kriege, weil man nicht vergeben kann und alles nachträgt. Und sie hat gewusst, wenn ich das nicht vergebe, werde ich zu einem bitteren Menschen. Und ich werde griesgrämig und ich werde mich an den nächstbesten Mann ranhängen und irgendwo Liebe suchen, wo ich sie nicht finde. Und sie hat eine weise Entscheidung getroffen. Mir wurde vergeben, Jesus lebt. Das Blut Christi reinigt mich von aller Schuld und ich kann im Namen Jesu sagen, ich vergebe. Und sie ist ein Mensch, der frei geblieben ist. Hilft uns in der Arbeit, hat enorme Gaben, musikalische Gaben, sonst könnte sie nicht so fröhlich singen. Hat eine CD rausgebracht, ist gut in der Seelsorge, hat Leiterschaftsgaben und kann gut lehren. Was wäre aus ihrem Leben geworden, wenn sie nicht mit ihrer Last der Verletzung, wo andere an ihr schuldig wurden, gesagt hat, ich komme zu Jesus, ich gebe es ab. Das ist so real, das ist kein Trug und kein Märchen und keine Religion, das ist eine Beziehung und Wirklichkeit. Ja, da singt sie, will ich mal weiterspielen hier, ne? Komm mit deiner Zerbrochenheit zu Jesus, es gibt auch noch schlimmere Dinge. Die Monika auf der linken, an der Schulter meiner Frau, die kennen wir Jahre, mit 9 Jahren schon im Kinderclub. Irgendwann kriegen wir da mal mit, da war die dann schon 13 oder knapp 14. Sie war schon Mitarbeiterin, dass sie zu Hause missbraucht wird, verwöhnt und missbraucht. Die Mutter ist weit weg, ihre Schwester und sie selber wurden schwanger von ihren Freunden. Der Vater ist regelmäßig betrunken. Die Mutter glaubt, die Probleme liegen nicht an meinem Mann, auch nicht an mir, weil ich eine Rabenmutter bin, sondern sie ist überzeugt, die Familienprobleme liegen daran, dass jemand uns verflucht hat. Dann holt sie einen Schamanen und zahlt 2 Monatsgehälter, um die Familie vom Fluch zu befreien, anstatt die Probleme anzugehen. Eine unendliche Not, ein Kreislauf, der nur durch Jesus Christus und durch die Liebe und das Evangelium durchbrochen werden kann. Und darum sind wir dort. Und diese Monika, die haben wir dann da rausgeholt aus der Familie. Und hier erzählt sie ihr Zeugnis im letzten Jahr, strahlt wieder. Wir haben sie aufgenommen in ein Frauenhaus, dort im Freizeitheim. Und dort erlebt sie Jesus in einer ganz tiefen Art und Weise. Sie war ja schon gläubig, aber sie wird heil. Sie fängt wieder an zu strahlen, hat Lebensmut, hat sich nie gepflegt und geduscht, ihren schwangeren Leib geschlagen, das Kind, wenn es runterfiel, auf dem Boden liegen lassen. Unfähig zu lieben, unfähig sich selbst zu lieben. Sie blüht auf, sie erfährt Jesu Liebe, steht morgens auch schon früh auf und betet für ihren Ort, wo so viel Dunkelheit ist. Und dann darf ich sie taufen letztes Jahr. Genau, das ist so. Komm mit deiner tiefen Zerbrochenheit auch, ne? Wo man menschlich nicht mehr viel reparieren kann oder unendlich viele Gelder und Zessionen aufsuchen müsste. Auch da kann Jesus mit seiner Liebe eingreifen und diese große Last abnehmen. Herzen der Menschen in Ecuador sind oft so, haben wir mal auf einer Freizeit gemacht, viele haben das so erlebt. Vorne die Wunden, die schwarzen Aufkleber, hinten so der eigene Lebensmüll mit den eigenen Fehlern und dann der Stacheldraht, man lässt niemanden an sich heran. Es gibt so viele Menschen, die leben so tief verletzt, selber auch immer verletzend und dann aus Verletztheit heraus Lug und Trug und der Stacheldraht, man schützt sich, lässt keinen an sich heran, man täuscht vor und man heuchelt. Ja, und das war so das Thema und am Ende haben wir das Herz dann befreit. Und es konnten junge Leute sagen, ich will das auch in meinem Leben, das möchte ich bekennen, ich will das. Ne? Und manche haben es ein bisschen erlebt, darum geht es. Ne? Okay, und das Lied noch hier, das haben sie uns mal gedichtet. Den Text können Sie lesen. So eine Bomba, Musikstil der Negros in Ecuador. Die Sünde hat mich verletzt und zerstört, der Herr hat mich befreit von den Ketten der Dunkelheit, aus den liebenden Armen, großgeschrieben, meines Vaters will ich nie mehr fort, nein, niemals. Komm auch mit deiner Zerbrochenheit zu Jesus, mit deinen Verletzungen, mit deiner Schuld, mit deinen Ängsten und mit deinen Sorgen. Damit schließe ich. Man kann sich ja so viel Sorgen machen im Leben, stimmt's? Auch ich könnte mir Sorgen machen, auch meine Frau. Wir haben viele Aufgaben in Ecuador, viele Verantwortungsbereiche. Es geht um Finanzen, es geht um Personal, es geht um Projekte, es geht um Gruppen. Das Team mit 20 Hauptamtlichen betreuen, einstellen, entlassen, Gelder suchen. Es ist eine Gnade Gottes, dass ich gut schlafen kann wie ein Stein. Das schreibe ich aber nicht der Natur meiner Familie zu, sondern auch der Gnade Gottes. Denn auch mit unseren Sorgen können wir bei Jesus ruhen. Es gab mal eine Situation, da haben die Kinder mein Auto zerkratzt. Allrad, Graffiti mit Steinen. Ich habe Mordgedanken gehabt. Aber irgendwann habe ich gesagt, Jesus, das Auto gehört dir. Ich gebe es dir. Pass du drauf auf. Und wenn es angekratzt wird, ist es dein Auto. Ich habe auch diese Sorge abgegeben, um mich nicht ärgern zu müssen. Und irgendwann lag ich auch mal schlaflos im Bett und konnte nicht schlafen, weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe, wie das sein soll. Ich muss auch gestehen, da war ich 22 und das war fast das letzte Mal. Muss ich sagen, war fast das letzte Mal. Mit 22 konnte ich nicht schlafen, weil ich so viel vor mir stehen hatte wie ein Berg und ich dachte, das schaffe ich nicht. Und da hat Jesus zu mir geredet und gesagt, was nützt es, wenn du nachts lange wach liegst und isst dein Brot mit Sorgen und man dreht sich von einer Seite auf die anderen. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Das war so ein Zuspruch, ich glaube bis heute wirkt er in mir nach, dass ich mir fast nie Sorgen mache. Eigentlich so gut wie nie, weil ich weiß, Gott hat die Kontrolle, Jesus ist da, ich kann gut schlafen und darüber freue ich mich. Also komm zu Jesus mit all deinen Sorgen, wenn du dich abrackern musst und schwere Lasten hast. Und wer hat sie nicht? Er hilft. Bei ihm kannst du dich entlasten. Das ist nun ja von Brasilien, ne? Wie viele Tausende von Menschen haben da Bilder gemacht? Sie stehen im Schatten dieser Figur. Manche sind hochgeklettert und sind stolz. Ein Bild mit diesem Jesus. Aber sie haben noch nie den Schritt getan und sind wirklich zu ihm gekommen. Man kann auch lange in einer Gemeinde sein und hören und das gut finden, die Musik, die netten Leute, ein bisschen Religion. Aber den letzten Schritt zu Jesus, zu sagen, Jesus, den Namen aussprechen, Jesus, ich vertraue dir jetzt. Jesus, du sollst mein Herr sein. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir. Ich nehme dich in mein Leben auf. Das ist noch was ganz anderes. Man kann so ein christlicher Tourist sein, sein Leben lang. Ich möchte uns einladen heute, diesen persönlichen Schritt zu Jesus zu wagen. Danke, Herr Jesus, dass du uns hörst. Danke, Herr Jesus, dass du der Lastenträger geworden bist und dich mit all dem abmühst, was uns Menschen zu viel ist und oft zuwider. Und womit wir andere gar nicht belasten können, aber dich schon. Danke dafür. Deshalb bist du der Heiland, der Herr, den wir loben, den wir ehren und den wir anbeten. Amen.